Herzlich willkommen bei der Kanzlei Rieger und Partner. Ich bin Cornelius Rieger. Wir sprechen heute über das Thema Steuerhinterziehung, insbesondere Steuerverhandlungen und was da alles mit dazugehört. Mit dabei an Bord aus unserem Team Markus. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Markus.
Hallo.
Steuerberater.
Ja.
Seit wie vielen Jahren?
Seit 2010, also 14 Jahre jetzt. Und
Gott. Hast ja schon einiges auf dem Buckel. Das Ganze stimmt. Im Ressort vom Rhein. Wenn es ums Thema Steuern geht, bist du irgendwie immer mit dabei.
Ja, Steuern, Steueroptimierung, internationale Steuergestaltung.
Ist irgendwie total dein Thema.
Ja, wunderschön. Einer muss es ja machen.
Einer muss es ja machen, genau. So, Steuerhinterziehung. Was habt ihr?
Was haben wir heute? Ja, wir haben vermehrt Anrufe morgendlich. Meistens laufen die ja auch bei dir auf, ja. Dass es hier zu morgendlicher Ruhestörung kommt, diverse Leute Einlass haben möchten für eine Hausdurchsuchung, also sprich Steuerfahndung, ja. Und es hier morgendlich zu einer Hausdurchsuchung kommen soll, ja. Und deswegen hat man dieses Thema nochmal aufgenommen, einmal vielleicht mal zu informieren, was geht es da eigentlich im Kern? Wie kommen wir eigentlich dazu? Und was sind die Hintergründe? Und vielleicht auch mal zum Schluss, was wären geeignete Maßnahmen? Wie kann man sich schützen, vorbereiten, wie auch immer?
Ja? Also, das heutige Video soll kein klassisches Seminar über Steuerhinterziehung werden. Wir werden Ihnen A nicht beibringen, wie Sie Steuern hinterziehen können. Wir werden Ihnen aber auch nicht jetzt ein paar Paragraphen um die Ohren hauen und Ihnen das alles mal runterdeklinieren, sondern es geht hier tatsächlich heute um den Anwendungsfall. Also, was passiert, wenn der Drops gelutscht ist, morgens die Jungs in Blau einmal geklingelt haben, zusammen mit einem netten, adrett aussehenden jungen Mann, der sich dann als Steuerverhandler vorstellt mit so einem kleinen orangenen, teilweise auch pinken Zettel, es kommt auf das Land drauf an, auf das Bundesland drauf an, ja, welche schönen Zettelfarben die dann haben, wo dann Hausdurchsuchung draufsteht. Zunächst, ich glaube, so eine Steuerverhandlung in der Bude zu haben, ist grundsätzlich unangenehm, aber erstmal nicht besorgniserregend.
Grundsätzlich erstmal nicht, ja. Man muss halt erstmal schauen, wo kommt es überhaupt her, was es im Endeffekt in den ganzen Zetteln draufsteht, dass man einfach mal einen Anwalt konsultiert und dass man einfach da einfach ein bisschen weiß, warum.
Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und holen die Zuschauer gerne nochmal dazu ab, mit den ganzen Begrifflichkeiten, die jetzt so durch den Raum fliegen, die ja dann auch teilweise unterschiedlich schwer zu bewerten sind. Vielleicht kannst du da als Steuerberater nochmal den geeigneten Input nochmal
zu geben. Ja, wir haben ja das Thema, der nennt sich leichtfertige Steuerverkürzung. Ja, das ist im Endeffekt, wenn ich dann mal verspätet vielleicht Erklärungen abgebe oder verspätet irgendwas nicht fristgerecht zahle und dann doch nochmal nachzahle. Ja, und dann ist es so eine leichtfertige Steuerverkürzung. Und dann gibt es halt den schwerwiegenden Fall, das ist die Steuerhinterziehung. Ja. Die Steuerhinterziehung kann dann teilweise, je nach Schwere, auch schon mit Freiheitsstrafe belegt werden. Neben der Geldbuße, bei der leichtfertigen Steuerverkürzung, gibt es eigentlich nur eine Geldbuße. Und wenn ich dann meine Steuer nachträglich nochmal entrichte, dann ist es eigentlich so, dass das Thema damit geheilt ist. Ja. Als finale Lösung kann man eigentlich sagen, okay, in diesem Konglomerat ist es dann auch das Thema Selbstanzeige noch, was im Endeffekt dann dazu führt, dass wenn ein Steuerpflichtiger seine Vermögensverhältnisse dann tatsächlich dem Finanzamt preisgibt, dann hat er damit, wenn er eine vollständige Selbstanzeige abgibt, hat er natürlich die Möglichkeit, aus diesen ganzen Strafthemen herauszukommen.
Das heißt aber eigentlich, wenn die Steuerfahndung schon am Anrücken ist, wird das schon relativ schwierig mit einer Selbstanzeige,
oder? Genau, weil dann im Endeffekt ja schon verschiedene Sachverhalte dem Finanzamt bekannt sind. Und wenn das Finanzamt schon von irgendetwas weiß, dann ist die Selbstanzeige obsolet eigentlich. Ja, weil dann kann ich ja nichts neu erklären, was im Endeffekt das Finanzamt nicht mehr weiß oder noch nicht weiß. Ja. Und dadurch ist das schon der nächste Schritt eigentlich, wenn dann die Steuerfahndung in der Tür steht. Und das meine ich natürlich immer zu Unzeiten, wie vorhin auch schon gesagt wurde. Ja, das ist meistens in der Früh, so um 6 oder so, oder zwischen 5 und 6, damit man ja aus dem Morgen, aus dem Schlaf rausgerissen wird. Ja. Und es ist für alle natürlich unangenehm. Ja. Und da muss man halt schauen, wie man das dann moderiert und wie man das dann im Endeffekt die Kuh so ein bisschen vom Eis bekommt. Ja. Und genau.
Ja, das ist auch dann meistens auch schon ein bisschen zu spät. Wir fangen ja meistens mit unseren Mandanten auch schon vorher mit Prophylaxe auch schon mal an zu arbeiten, sprich Steuergestaltung ist ja dann eigentlich auch nochmal so eine Thematik. Grenzüberschreitende Steuergestaltung müsste theoretisch auch gemeldet werden. Deswegen führen wir diese Beratung nur am Standort Zug durch, damit wir hier nicht in die Bredouille der DRC6-Richtlinie kommen. Dann haben wir ja nochmal das, was ja eigentlich in dem Fall legal ist, ist ja die Steueroptimierung, ne? Klar. Dagegen ist nichts zu sagen, ja. Kann man vorbereiten. Und ja, was macht man denn, wenn es dann schon zu spät ist? Ich meine, die meisten Verfahren werden ja eingeleitet aufgrund der Tatsachen, dass es ja, ja Hinweise geben muss. Woher kommen die Informationen? Das ist dann ja immer die Frage. Ne?
Ja, ja. Wenn tatsächlich die Steuerverhahnung in der Bude drinsteht, dann haben sie einen Hausdurchsuchungsbeschluss. Der Hausdurchsuchungsbeschluss, wir haben nochmal ein sehr, sehr schönes Video gemacht, wie verhalten im Notfall. Schauen Sie sich das mal an. Hier ganz kurz angeschnitten. Die kommen rein, die haben Durchsuchungsbeschluss. In der Regel ist der auch dann nicht erstmal angreifbar. Man kann ihn auch nicht angreifen, man kriegt sie auch nicht weg. Sie können Hinz und Kunz anrufen, wen sie wollen. Es interessiert kein Mensch, die sind da, die gehen rein, die nehmen mit und die nehmen das mit, was sie denken, dass sie brauchen und dann ist das erstmal weg. Punkt. Da macht es auch keinen Sinn, sich drüber aufzuregen oder die zu beleidigen oder mit Schläge zu drohen. Damit macht man die Situation tatsächlich nur schlimmer. Es wird nicht besser dazu, weil dann natürlich andere Straftatbestände noch on top kommen würden. Und im Zweifel würden dann auch Sicherungsmaßnahmen eingeleitet werden. Heißt, sie könnten vorläufig festgenommen werden. Man könnte ihnen Handschellen anlegen. Man könnte sie ins Auto draußen hinsetzen mit Handschellen dran. Also lass uns die Leute einfach ihre Arbeit machen, die gehen rein, nehmen es das mit. Sie müssen sie nicht unterstützen, das ist ganz, ganz wichtig. Also auch in der Praxis drin, wenn die Steuerverhandlung kommt und dann mal sagt, oh Mensch, da ist ja das Mobiltelefon, hätten Sie dann mal die Güte, uns den PIN zu geben? Die Antwort ist nein.
Genau, weil die nehmen das Telefon so oder so mit, ja, das heißt, die haben ihre Forensiker dann im Amt drin. Also von dem her muss man da nicht proaktiv dann mitwirken. Ja, man muss im Endeffekt das übergeben, was im Durchsuchungsbeschluss dasteht. Aber darüber hinaus ist erstmal eigentlich immer anzuraten, dass man erstmal nichts sagt. Ja.
Genau, also grundsätzlich nichts sagen. Das Thema ist, setzen Sie sich irgendwo hin, machen Sie sich einen Kaffee, schauen Sie denen bei der Arbeit zu, ist ein unangenehmes Gefühl. Ich meine, es wird natürlich in eine Wohnung eingedrungen. Das ist ja ein absolut privater und persönlicher Bereich. Und man muss über sich ergehen lassen, dass hier Beamte, die tatsächlich auch die Reizwäsche vielleicht der Ehefrau durchwühlen, ja, das will man natürlich nicht. Aber sie können es nicht verhindern, wenn die mit einem solchen Beschluss kommen. Im Nachgang kann man alles machen. Aber auch hier davon auszugehen, dass es dann irgendwelche großen Schadensersatzforderungen wegen seelischer Grausamkeit oder dergleichen bekommt, nein, das höchste der Gefühle ist ein Shake the Hands, den sie bekommen, aber das war's dann auch schon. Ja? Stehen sie denen im Weg, setzen sich irgendwo hin, machen sie sich einen Kaffee und gut ist. Ja? Rufen sie ihren Anwalt an, das ist tatsächlich das, wie man sich in der Situation richtig verhält. Ja? Und natürlich Kooperation bei der Durchsuchung bedeutet nicht, dass sie Passwörter rausgeben. Das ist tatsächlich eher das Ungünstigste, was man tun kann.
Ich meine, letztendlich ist es ja schon so, dass die dann immer länger bleiben. Ja, wenn sie dann die Passwörter haben, dann setzen sie sich halt hin an den Rechner und dann bleiben die noch länger und suchen noch mehr und suchen noch intensiver. Und dadurch ist es immer angenehmer zu sagen, okay, ihr könnt das alles mitnehmen, aber macht es dann im Amt. Und wenn irgendwas noch nach Fragen bestehen oder irgendwelche Sachen machen, dann klärt es bitte mit dem Anwalt oder Steuerberater oder wem auch immer. Aber ich habe euch Genüge getan.
Ja, im Zweifel ist es ja so, in so ein iPhone reinzukommen, ist relativ schwierig, wenn das gut mit einem PIN-Code geschützt ist. Ja?
Zeckstellen.
Ja, das gleiche ist mit einem Mac da reinzukommen, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Ja, und ich muss mich, das ist ja das Allerwichtigste, ich muss mich ja nicht selbst belasten.
Nein.
Ja, und Rabatt kriege ich nicht. Also es kommt kein Rabatt am Ende des Tages zustande, nur weil ich denen jetzt den PIN-Code übergeben habe. Ja, das wird noch nicht mal irgendwo aufgeführt.
Ja? Das ist richtig.
Also das ist, man kann in der Situation, sie können da in der Situation nicht richtig, sie können nur etwas falsch machen. Falsch machen ist, dass sie dem dann ihre Lebensgeschichte erzählen, was natürlich auch irgendwo verständlich ist. Man will sich ja argumentieren, man kriegt eine Vorhaltung, man wird angegriffen.
Ja, aber im Endeffekt, man will ja sich erstmal selber rechtfertigen, ja, und sagen, warum ist es passiert oder auch nicht, ja, wenn dann klar ist, was der Vorwurf ist, ja, und dann kommt man als Steuerpflichtiger natürlich immer in die Bredouille und dann will man reden, ja. Aber das ist das Schlimmste, was eigentlich da passieren kann, weil durch das Reden im Zweifel weitere Informationen herauskommen, die dann ungünstig sind in dem Moment.
Und dann gegen einen verwendet
werden. Und dann noch wer kommt und dann, oh, okay, jetzt muss ich doch nochmal schauen und letztendlich meine Steuerfahndung, die läuft ja nicht nur zu Hause ein. Wenn ich ein Unternehmen habe, dann ist es ja so, dass die halt auch im Unternehmen dann sind, bei Geschäftspartnern, ja.
Morgens gleich an mehreren Standorten
eigentlich auftauchen. Die sind dann überall, ja.
Sehr gezielt.
Genau, die sind da sehr
Rundumschlag, es ist genau. Einfach, wenn die Steuerverhandlung kommt, dann ist da so meistens Wohnanschrift des Geschäftsführers. Genau. Das bedeutet, da wo ich dann tatsächlich auch lebe, ja, da kommen die rein. Und klar, Frau und Kinder im Zweifel vorhanden. Macht keinen Sinn, jetzt da großartig anzufangen, die Frau vorzuschicken oder zu sagen, sag, ich bin nicht da, bitte geh du an die Tür. Ja, wenn man sie dann doch durch das Guckloch schon erkannt hat, wer das ist. Setzen sich hin, machen sie nichts, sagen sie auch nichts und ihre Familie, vor allen Dingen, die soll nichts sagen. Ja, egal wer. Es ist keiner verpflichtet, irgendetwas zu sagen. Einfach die ihren Job machen lassen, wieder gehen lassen, Anwalt kontaktieren, einmal die Ermittlungsakten holen. Bevor die Ermittlungsakten nicht auf dem Tisch sind, auch wenn sie sich zu 100% sicher sind, dass sie ganz genau wissen, um was es geht, randhalten. Ja? Die Aussagen, die sie da tätigen, die können zwar im Zweifel, also das sind höchst umstrittene Aussagen, die man in dem Zusammenhang tätigt, ja, aber sie geben natürlich Hinweise, Indizien, die man natürlich nicht haben möchte.
Ja? Das ist durchaus richtig. Und letztendlich, man darf ja auch nicht vergessen, wenn die Steuerfahndung vor der Tür ist, dann hat die sicherlich 2-3 Tage vorher observiert, ja, und schaut, okay, wie sind die Gegebenheiten, wie ist der Steuerpflichtige da, wann bringt er seine Kinder zur Schule oder auch nicht. Also das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt, ich kann mich grundsätzlich nicht verstecken, wenn es nicht irgendwie ein Zufall ist, dass ich nicht zu Hause bin. Und es bringt auch nichts. Ja, das verschärft im Zweifel die Situation und bringt einem noch mehr in unter Druck als dann alles andere.
Und dann haben wir natürlich den Klassiker, zack, in die Firma rein. Und in der Firma werden die Computer mitgenommen, die werden abgeschraubt. Es wird natürlich geschaut nach Belegen.
Die ganze Hardware wird mitgenommen.
Nach Kreditkartenabrechnungen wird geschaut. Es wird gibt ja diese Sun-Up-Terminals, die dahin, ja, wo man Karten durchzieht. Wenn sie jetzt einen reinen Bürobetrieb haben, dann nehmen die halt einmal die ganze Einrichtung weg. Beliebt der Trick in dem Zusammenhang ist, geben Sie uns bitte die Passwörter, dann geht's schneller. Dann kriegen Sie die Sachen wieder schneller zurück. Nein, so ist das nicht. Glauben Sie denen nicht. Das wird nicht passieren. Das dauert trotzdem ein paar Monate. Ja? Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, in denen Sie das wiederbekommen. Ich hatte neulich so tatsächlich einen Fall, da war tatsächlich der durchsuchende Beamte danach so freundlich und hat der Dame, von der er das Telefon genommen hatte, es nach 2 Monaten persönlich wieder zurückgebracht. Ja? Sie war aber auch so freundlich und hat den PIN-Code mitgegeben.
Okay.
Ja. Klar, passiert. Wenn du nicht drauf vorbereitet bist, hast du natürlich die Schwierigkeit. Dann kommen die Kardinalsthemen, wo man natürlich so in die Bredouille kommt. Man muss sich als Familie in einem solchen Bereich auch vorbereiten.
Das auf jeden Fall, weil letztendlich es kommt unerwartet und wenn ich da nicht vorbereitet bin, ja, sei es mental und die Familie auch darauf eingestellt haben, die Nachbarn bekommen das mit, das ganze soziale Umfeld, dann wird gequatscht und das ist natürlich ein emotionaler Druck, der da entsteht und wenn ich dann irgendwo stigmatisiert bin oder gebrandmarkt bin dafür, dass ich Steuerhinterzieher bin, das muss man erstmal emotional aushalten und da muss man sich einfach und die Familie entsprechend darauf vorbereiten, wenn es sein könnte, ja, weil alles andere ist ein Desaster.
In der heutigen Zeit muss man auch die Mitarbeiter tatsächlich da vorbereiten und muss einfach sagen, Leute, es kann sein, dass hier jederzeit das Finanzamt einläuft. Und das muss einem als Geschäftsführer auch klar sein. Als Geschäftsführer sind sie permanent diesem Risiko ausgesetzt. Das natürlich, das ist part of the game. Das ist in ihrer Job Description als Geschäftsführer, selbstständiger Unternehmer, gehört es dazu, dass das jederzeit passieren kann. Bereiten Sie Ihre Mitarbeiter drauf vor, bereiten Sie Ihre Familie drauf vor, wo man wirklich sagt, pass auf, keine Passwörter rausgeben, die nehmen mit, was sie mitnehmen, aber wir fangen da nicht an, noch zu helfen. Also neulich einen Mandant gehabt, der war so nett und hat sogar noch die Aktenordner mit rausgetragen. Ja. Wo ich mir da einfach denke, Leute, kann man machen, muss man nicht.
Ja, ich glaube, da ist auch mal nochmal wichtig, dass man auch, wenn die jetzt am Arbeiten sind, zum Schluss hin auch nochmal alles protokollieren lässt, das Protokoll sicherlich unterzeugen, nochmal abnehmen lässt, ja, vielleicht einen Nachbarn nochmal fragt, auch wenn es unangenehm ist, dass man da noch einen unabhängigen dritten Zeugen noch hat, alles aufnimmt, was an Notebooks, an Handys, an Unterlagen mitgenommen wurde, sodass man das auch im Zweifel später auch seinem Anwalt nochmal mitteilen kann, wie die Informationslage dann eigentlich sein müsste, damit man dann entsprechend auch darauf reagieren kann. Ja, weil sonst ist es schwierig. In dem Zusammenhang ist es natürlich klar, wenn jetzt, sag ich mal, die ganzen elektronischen Geräte eingesammelt werden, die ganzen Dokumente eingesammelt werden, sollten sich vielleicht auch schon mal darauf vorbereiten, dass jederzeit, ja, das, was der Kollege auch schon sagte, dass sie es vorbereiten. Ja, also jederzeit Datenhygiene eigentlich haben, dass falls Sachen mitgenommen werden, okay, dann nimmt es halt mit. Kann man sich entspannt zurücklehnen, wenn sensible Dokumente da sind, dass man sich da halt auch entsprechend drauf vorbereitet. Ja.
Datenhygiene, meinst du ein anderes Video von uns, genau, in dem Zusammenhang, wo wir nochmal ausführlich drüber berichtet haben, was kann denn da überhaupt mitgenommen werden in einem solchen Fall und wie kann man sich tatsächlich datentechnisch schützen davor, dass einfach das gesamte Leben einmal Dritten offengelegt wird. Ja, schauen Sie sich das Video unbedingt an, verlinken tun wir es auf jeden Fall zu diesem Video. Aber ich denke, wir sollten dann in dem Zusammenhang auch nochmal weitermachen mit der Quintessenz des Ganzen. Also wenn ich tatsächlich Steuerhinterzieher bin, habe ich ja tatsächlich das Problem, ich kriege die Schulden nicht mehr los.
Das ist richtig. Ja? Das ist im Endeffekt, und die werden natürlich auch nicht irgendwann gelöscht oder irgendwas anderes, ja. Die stehen natürlich lange da, ja, bis ich im Endeffekt die abgezahlt habe. Und ich bin persönlich natürlich in der Haftung für viele Sachen, ja, gerade Unternehmenssteuern dann auch, ja. Und da muss man einfach Lösungen finden.
Ja? Das heißt, in Deutschland würde man diese Steuer auch nicht mehr auf einem Weg der normalen Privatinsolvenz sich entledigen können. Das heißt, das funktioniert dann wahrscheinlich nur noch maximal im europäischen Ausland, wie zum Beispiel in Irland.
Ja. Irland ist genau das Land, wo man noch Steuerschulden eliminieren kann. Mhm. Würde auch in Lettland gehen, ja. Spanien bedingt. Spanien lässt, sagt immer so 20.000 lassen wir dir weg und der Rest bleibt stehen. Also wenn man 120.000 Schulden hat, ist das schon vernünftig, dann ist das okay. Alles drüber sagen sie, nee, machen wir nicht. Wobei, da ist auch Steuerhinterziehung erst ab 100.000 Steuerhinterziehung in Spanien. Das muss man immer dazu sagen, ja. Also man hat eigentlich überspitzt gesagt, hätte man jedes Jahr so ein 100.000 frei, die man da mitnehmen kann. Aber ist natürlich dann hochgerechnet, wenn man dann tatsächlich mal 5-6 Jahre prüft, dann nicht mehr 100.000, sondern wir sind mal bei 600.000. Ja. Ja? Also in Spanien ist es noch ein bisschen anders. Aber tatsächlich, wenn man eine Steuerhinterziehung begangen hat, daraus dann natürlich auch haftet, dann ist das wieder wie bei der Insolvenzverschleppung eine deliktische Forderung, die gegen mich aufgemacht wird. Und diese deliktische Forderung kann ich bis zum Anno dazu mal gegen denjenigen vollstrecken.
Ja, genau. Und deswegen ist natürlich das Thema europäische Insolvenz für die Mandanten oder für auch die Steuerpflichtigen eine sehr gute Option, um sich derer zu entledigen. Ja.
Definitiv. Schauen Sie sich unser Video einmal zur Irland-Insolvenz an. Da gibt es mehrere. Einmal das Podcast-Format hier, das wir jetzt gerade auch durchführen. Da ist nochmal ein bisschen besser erklärt zum Komi, zum Lebensmittelpunkt und was dazugehört. Und natürlich dann einmal die harten Fakten zur Insolvenz in Irland zusammengefasst. Steuerhinterziehung, in dem Zusammenhang fällt mir immer ein, was kann ich eigentlich für Steuern tatsächlich effektiv hinterziehen? Das sind einmal die Umsatzsteuer, die ich nicht abführe, ja. Ja, dann haben wir die Einkommensteuer, die ich nicht abführe, dann haben wir die Gewerbesteuer, ja, die Steuern kann ich auch hinterziehen, wobei natürlich das Größte und das Meiste ist die klassische Einkommenssteuer.
Ja, die Einkommensteuer, klar, bei den Privatmandanten, aber letztendlich, wenn es um die Unternehmen geht, da haben wir natürlich das Thema Gewerbesteuer, was eigentlich ganz hoch im Kurs steht, weil dadurch, dass ich unterschiedliche Hebesätze in den einzelnen Gemeinden habe, die von 200 bis 490 gehen, kann es natürlich schon eine immense Rolle spielen, wenn ich sage, ich habe ein Unternehmen, das dann in einem Hebesatz ist von 200 und ich wohne in einem Ort, wo ich 490 habe, dann macht es ungefähr 10 Prozentpunkte aus, ja. Und wenn ich dann die 10 Prozentpunkte dann weniger bezahle und das Finanzamt kommt später auf die Idee und unterstellt mir, dass ich dann meine Geschäftstätigkeit von der anderen Gemeinde aus getätigt habe, dann ist es natürlich schon ein Thema, was dann relativ schnell in ein Strafverfahren münden kann, je nachdem, welche Gewinne ich gemacht habe. Und das ist natürlich dann für den Steuerpflichtigen extrem gefährlich. Ja.
Ich empfehle grundsätzlich Einkommenssteuer abgeben. Immer. Ja, also auch wenn man theoretisch dazu nicht verpflichtet ist, einfach die Einkommenssteuer rausschicken, schicken Sie es raus, Sie haben weniger Stress. Im Zweifel ist das die Rabattkarte, die Sie im Verfahren nutzen können, dass Sie zumindest irgendwas angegeben haben. Ja, auch wenn Sie nicht alles angegeben haben, aber es ist eine gewisse Rabattkarte, die einfach vorhanden ist. Wenn man dann diesem Ganzen ausgesetzt ist, also Steuerhinterziehung, Steuerverhandlung kommt rein, da sind Sie noch nicht verurteilt. Ja, man muss auch dazu sagen, in der Praxis von diesen Steuerstrafverfahren, die dann tatsächlich laufen, gibt es eine wunderschöne Statistik von, ja, werden tatsächlich am Ende des Tages nur 42% verurteilt.
Das ist richtig. Vorher gibt es dann natürlich entsprechende Absprachen, auch mit den Finanzbehörden, wo man dann entsprechende Beträge aushandelt. Okay, was kann man machen, was kann man nicht machen?
Das machst du gerne. Oder, ne?
Oder man sucht halt sich andere Möglichkeiten, um sich dann dieser Verfahren oder dieser Beträge zu entledigen, ja.
Andere Möglichkeiten spezifizieren wir, meinen wir nicht mit Flucht ins Ausland, nein, sondern heißt dann wirklich fundierte steuerliche Beratung, dass genau. Man einmal hergeht und von A bis Z das durchspielt. Und das kann man aber auch erst wiederum machen, wenn man die Ermittlungsakte vorliegen hat. Wenn ich die nicht habe, dann habe ich sie nicht und dann sollte ich mich auch zum Sachverhalt nicht äußern. Auch ein Steuerberater, auch Markus macht das nicht. Markus tut sich definitiv zu nichts äußern, wenn er die Akte nicht vorliegen hat.
Ja, letztendlich, ich weiß ja nicht, worauf die basieren, ja, die ganzen Vorbehalte der Finanzbehörden und die ganzen, warum der Durchsuchungsbeschluss erlassen wurde, letztendlich, wenn man nicht die Dokumente hat, dann kann man sich auch nicht drauf einstellen und wenn man dann irgendwas macht, weil man meint, man hat was gemacht, dann ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, weil im Zweifel decke ich noch weitere Verfahren auf, die den Finanzbehörden nicht bekannt waren in der Zwischenzeit, ja. Und das ist natürlich das, was nicht gut ist im Gesamtverfahren, ja. Und deswegen eher äußern, wenn man dann mal die Ermittlungsakte gelesen hat und man weiß, okay, was ist die Basis für den Vorwurf? Und dann hat man da sicherlich eine ganz andere Handhabe, auch der Argumentation und wie bereitet man den Mandanten darauf vor? Was hat der Mandant vielleicht an Unterlagen, an Dokumentation, was natürlich extrem wichtig ist, um die ganze Sache abwickeln zu können, ja.
Macht absolut alles Sinn, was du sagst. Nur, wenn ich in der Situation drinstecken würde.
Das ist natürlich gut. Deswegen nimmt man ja externe Berater, damit man einfach sagt, man macht sich damit auch ein bisschen frei und sagt, okay, ich unterstütze den, ich supporte den, ich will nicht mit dem Finanzamt kommunizieren, weil die haben mir jetzt mein Leben so ein bisschen zerstört. Ja? Und deswegen nehme ich mir jemand, der dann die sachliche Diskussion mit dem Finanzamt dann machen kann. Ja? Und das ist...
Ist auch zwingend erforderlich. Man braucht einfach einen Dritten, der hier ins Lied reingeht, wo genau. Die Emotion raus ist. Ja, also jetzt bei uns im Mandantenkreis, wenn ich mir das tatsächlich anschaue, dann ist die Familie erstmal im Nacken, die natürlich klar notwendigerweise sagt, so jetzt regel das bitte, ja, regel das, also klär das jetzt, weil ich will ja nicht als Schwerkrimineller gelten. Man hat ja dann immer so gleich das Gefühl, oh, jetzt bin ich ein Schwerkrimineller, jetzt reihe ich mich ein in die Hoeneß und Schubecks dieser Welt, wobei das ist wieder ein ganz anderes Thema, ja, das ist ja eher Show gewesen. Das ist ja nichts, also für mich zumindest ist das, ich finde es unmöglich.
Ja, das war ja damals auch zum Winkel, das ist Hoeneß, das ist einfach nur so ein bisschen die Person durchs Dorf treiben, ja, um einfach da ein Exempel zu statuieren und wenn man das einfach das Ganze verfolgt, dann ist es ja eigentlich, hängt es nur an der Person und nicht an der Sache, ja, und diese Urteile, genau. Die gefällt wurden, sind meines Erachtens eher Urteile, um einfach Exempel zu statuieren, ja, dass im Endeffekt sowas nicht nochmal vorkommt, mag grundsätzlich ja okay sein, aber das entspricht eigentlich nicht meinem Rechtsverständnis, ja, dass man...
Nein, Exempel zu statuieren im Rechtsstaat, in einer Demokratie, das ist einfach unanständig, das genau. Macht man nicht, ja, das ist, aber da dreht sich tatsächlich das Land so ein bisschen und man hat teilweise, so empfinde ich es zumindest, das Gefühl, dass immer mehr Übergriffe stattfinden.
Man hat sicherlich nicht nur das Gefühl, es ist auch tatsächlich so, ja. Ich meine, der Staat ist grundsätzlich knapp bei Kasse und dann sucht er natürlich Möglichkeiten. Und wir wissen alle, woher die Möglichkeiten kommen, ja. Es gibt Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, ehemalige Lebenspartner, die dann Informationen weitergeben, die halt nicht weitergegeben werden dürfen. Und dadurch passiert natürlich vieles, ja. Und deswegen kann nur der Ratschlag sein, so viel wie möglich auch zu dokumentieren und zu sagen, wo was war und warum man das gemacht hat, damit man einfach, wenn es dann zu kommt, einfach auch die Dokumentation parat hat, ja, und sagt, okay, man kann das entkräften, ja, diese hypothetischen Anschuldigungen, dass man die einfach die Nahrungsgrundlage entzieht, ja.
Ja. Das ist, ja. Und vor allem die Strafzumessung ist ja dann auch nochmal ein Thema, wenn man ist in der Situation und das Schlimmste, wo man sich ja dann sieht, ist Knast.
Klar.
Ja, also das ist das, oh Gott, jetzt bin ich im Knast. Fakt ist allerdings, dass auch in Deutschland es gibt Bewährungsstrafen und das in einer doch sehr beträchtlichen Anzahl, kann man sagen, die verhängt werden für Steuerhinterziehung, aber Knast ist dennoch die Seltenheit.
Ja? Das stimmt, dass die eher die Seltenheit ist, aber letztendlich ist es trotzdem unangenehm. Ja? Wenn ich in U-Haft mal war, dann zwischendurch oder in Untersuchungshaft war, wenn ich
das
dann
irgendwie. Das ist die beschissenste Haft.
Genau.
Ja? 23 Stunden auf Zelle, eine Stunde Hofgang. Da fragt man sich tatsächlich manchmal, ist das noch Untersuchungshaft? Also, wenn wir das mit der Schweiz mal vergleichen, wenn man da in Untersuchungshaft drin sitzt, hat man eher so das Gefühl, man ist im Freizeitlager. In Deutschland ist das schon mal ein ganz anderer
Schnack. Aber das, was du ja vorhin sagst, es ist ja doch schon eher abschreckend, weil wenn man überlegt, wie viel jetzt diese Prüfung oder auch diese Fahndungsthemen jetzt zum Gesamtsteueraufkommen beitragen. Es sind, glaube ich, knapp, das Böckler Stiftung ist, glaube ich, Rausgabe 2,5 Milliarden, was jetzt irgendwie durch Steuerhinterziehung wieder neu vereinnahmt wurde. Das heißt, bei einer geschätzten, auch aus der gleichen Quelle, 100 Milliarden mutmaßlich hinterzogenen Steuer, haben wir hier ein Entdeckungsrisiko von 2,5%, was jetzt eigentlich ja nicht unbedingt unser 800 Milliarden von vorletzten Jahr irgendwie vom Steueraufkommen irgendwie jetzt sonderlich jetzt mehren würde.
Nee, nicht wirklich, aber gefühlt werden die Übergriffe immer massiver, finde ich, gerade in Deutschland. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, inwieweit eine Gesellschaft das ertragen kann.
Definitiv nicht, ja. Also ich meine, letztendlich ist es schon so, dass man man muss sich nicht alles gefallen lassen, ja, und das Schlimme ist einfach, dass viele von diesen Durchsuchungen und viele von diesen Themen sind einfach unbegründet, die auf höheren Wissen eigentlich bestehen und nicht gerechtfertigt sind, das Finanzamt aber gerne dann das zum Anlass nimmt, um da intensiver nachzugehen und einfach mal Druck auszuüben, vielleicht finden wir ja doch was und solche Maßnahmen halt zur Geltung bringt, ja, und das ist das, was ich so ein bisschen mehr sehe. Ja.
Aus der Praxis ist auch meistens, dass es wird eigentlich nie das angeklagt, was im Durchsuchungsbeschluss gestanden hat. Also das habe ich jetzt bei so vielen Verfahren noch nicht einmal erlebt. Es ist immer definitiv irgendetwas anderes. Gerade das Thema Schenkungssteuer ist auch nochmal so ein geiles Ding, ja, wo man dann hergeht und sagt, Mensch, du hast deiner Freundin irgendwas bezahlt und das war jetzt doch ein bisschen mehr und gemeinsamer Haushalt und schwuppdiwupp, einmal Schenkungssteuer, wobei man merkt diese Übergriffigkeit oftmals an diesen Argumentationen, die da drin sind. Das Schlimme finde ich immer nur, dass man aufs Erste, gerade bei so Durchsuchungen, diesem ausgeliefert ist.
Ja.
Ja? Und lassen Sie dieses Gefühl nicht überhand nehmen, weil Sie können sich danach wehren dagegen. Sie können danach zum Anwalt gehen, der Anwalt hilft Ihnen, der baut eine Verteidigungsstrategie auf. Gibt es eine Chance, den Durchsuchungsbeschluss anzugreifen und damit die gefundenen Dokumente, Unterlagen, Gegenstände für nichtig zu erklären? Ja? Sind da nicht mehr beweiserheblich, können nicht mehr benutzt werden, dann wird das auch ein guter Steuerrechtler machen. Das ist tatsächlich das Erste, nach dem geschaut wird, aber auch hier nochmal randhalten.
Letztendlich muss man auch dazu sagen, ja, wenn die Steuerfahndung die Unterlagen mitnimmt, ja, dann nimmt sie ja vollumfänglich mit. Das heißt, sie nimmt die Originaldokumente mit. Und das Schlimmste, was natürlich dann passieren kann, ist, dass ich ein laufendes Veranlagungsverfahren habe und das Veranlagungsverfahren sagt, ich brauche noch Belege. So, die sind aber bei der Steuerfahndung. dann kannst du keine Belege machen, dann kriegst du vom Veranlagungsfinanzamt vielleicht auch noch einen auf den Deckel, ja, weil im Endeffekt die Belege nicht da sind, nicht nachgewiesen werden können, weil die Originale bei der Steuerfahndung sind. Und bis man diese Belege dann heraus hat, ja, oder sei es ein iPad von irgendeinem Kind oder sowas, ja, bis die Belege da raus sind, das dauert Monate. Ja, und dadurch, dass die Behörde gefühlt auch unterbesetzt ist, ja, dauert das Verfahren lange.
iPad, iPhone, Samsung oder wie sie alle heißen, schreiben Sie die Geräte ab. Sind die mitgenommen, sind sie weg, Punkt. Sie kriegen die vielleicht wieder, ja, das ist dann nach Abschluss des Verfahrens, wenn Sie Glück haben, in seltensten Fällen auch mal davor. Das ist von 1 Million maximal eins, das ist, kaufen Sie sich die neuen Geräte, ist ärgerlich, ist part of the game. Es ist, wenn Sie selbstständig, unternehmerisch in Deutschland tätig sind, müssen Sie jederzeit damit rechnen, ob Sie wollen oder nicht. Ob das jetzt der unliebsame Nachbar gewesen ist, der Sie bei der Steuerverhandlung angeschwärzt hat, oder ob das ein Konkurrent von Ihnen war, ist vollkommen unerheblich. Es passiert.
Ja? Das stimmt.
Vorbereitung ist das Beste. Und dann, das ist eigentlich der Ratschlag, den wir auch in dem Zusammenhang haben, abwarten, sich ruhig verhalten, Anwalt anrufen, Ermittlungsakten einholen, Ermittlungsakten an den Steuerberater Ihres Vertrauens weitergeben. Ja? Unser Mandant ist immer Markus, der darf dann Akten wälzen. Das liebt er.
Ja, genau. Eine Seite nach der anderen.
Eine Seite nach der anderen wird minutiös einmal durchgeprüft. Und dann geht es darum, wenn man das alles studiert hat, eine Strategie zur Verteidigung aufzubauen. Und bevor Sie dieses Gespräch der Strategie nicht hatten, Luke zu.
Das ist das Einfachste, was man machen kann, ja.
Ja, ist einfach, ist aber schwer in der Umsetzung.
Das ist richtig. Letztendlich, ja. Man spricht natürlich viel, ja. Man spricht auch mit vielen Leuten dann darüber. Und ich meine, jeder hat irgendwie eine Meinung dazu, weil es natürlich auch nicht so auf den Punkt gebracht ist oder weil der Sachverhalt anders wahrgenommen wird. Und das ist natürlich dann auch, wo der Steuerpflichtige sich selber dann teilweise in irgendwelche Sachen verrennt, wo er sagt, es funktioniert, ja, das muss alles funktionieren. Und dann da teilweise ist es halt nicht das, was der Sachverhalt ist, ja. Und das ist halt extrem schwierig.
Einfach in die Ermittlungsakte reinschauen, darauf zu reagieren. Das ist tatsächlich, also wir merken es ja auch in der Praxis, man hat Probleme damit dann zu sagen, nein, ich halte jetzt den Rand. Auch wenn man weiß, es ist das Vernünftigste dieser Welt, was ich tun kann, aber die Umsetzung dahin, weil man hat immer dieses Gefühl, auch diese latente Bedrohung, die da die ganze Zeit, das Damoklesschwert, was da, ja, das muss weggehen und dann macht die Familie noch Druck. Lassen Sie sich da nicht durcheinander bringen, wirklich ganz strukturiert zum Anwalt, Ermittlungsakte, Strategiebesprechung und dann wird sich geäußert, nachdem das Team um Sie herum, die Berater, das gemacht haben. Nur weil die bei Ihnen einlaufen, heißt das nicht, dass Sie schuldig sind. Hatten wir ja, glaube ich, in dem Video auch schon zu Genüge einmal durchgesteuert gehabt. Wir hatten noch mal ein bisschen angeschnitten, was gibt's eigentlich für Steuern, weswegen die Steuerverhandlung da einmarschiert und einen großen Zambalo macht. Ansonsten bleiben Sie ruhig, bleiben Sie geschmeidig. Schicken Sie die Sachen rüber, man kümmert sich drum, ist überhaupt gar kein Problem. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, Sie können noch ein paar mehr von uns anschauen. Ich danke auf jeden Fall mal dem Markus, dass er heute da war.
Vielen Dank.
Ja. Aus der Praxis und dem lieben Ryan. Und Ihnen fürs Zuschauen. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie unser Büro an, schicken Sie ein Kontaktformular. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Danke.